Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über Tod, Sterben und Zukunftshoffnung fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Höllenfeuer. Nun, woher stammt der Glaube an ein ewiges Höllenfeuer? Wir haben in der letzten Betrachtung gesehen, wie Glaubenssätze entstehen. Gott hat den Geist geschaffen, dass er das Bedürfnis hat nach Liebe, nach Freiheit, nach Gerechtigkeit, Moral, Sicherheit und Leben. Er braucht und muss diese Bedürfnisse stillen mit einer Information, die von außen er aufnimmt, über Worte, Bilder und so weiter. Die Information für die Befriedigung unserer Bedürfnisse liegt immer außerhalb von uns. Deshalb muss der Geist sie hereinholen durch Glauben und Vertrauen. Aber bevor er sie dann hereinholt, muss er sich ja entschlüsseln, damit er entscheiden kann, passt denn jetzt die Information zu seinem Bedürfnis oder passt die Information zu seinem Bedürfnis nicht. Und dafür hat Gott ihm einen inneren Kompass gegeben, die innere Wahrheit, die Identität über sich selbst ist eine Waage, mit der er abwägen muss, all das, was ihm begegnet. Und ist diese Waage geeicht, das heißt, ist es die richtige Identität, dann wägt er alles richtig ab. Wird aber die Identität, der Schlüssel, das heißt die Waage für die Befriedigung der Bedürfnisse, verändert, stimmt die Information nicht mehr. Somit kann ich alles, was auf mich zukommt, nicht mehr richtig zuordnen und auch meine Bedürfnisse, die ich habe und die ich befriedigen soll, weiß ich nicht, wie es gehen soll. So alles, was ich mit einer Lüge verarbeite, bleibt eine Lüge. Alles, was ich abwäge mit einer falschen Waage, bleibt eine falsche Information oder bleibt ein falsch abgewogenes Element. So, wie entsteht also ein Glaubenssatz? Ein Glaubenssatz entsteht durch die Kombination der äußeren Information mit der inneren Identität bezogen auf das Bedürfnis. Das heißt, ich muss immer beurteilen, was mir begegnet, entsprechend dem Bedürfnis, das ich habe. Und das Bedürfnis, das ich habe, wird kombiniert mit der Identität. So, habe ich eine richtige Identität, dann führt das zu einer fehlerfreien Bearbeitung der äußeren Information. Habe ich eine richtige Waage, dann kann ich nie fehlwiegen, nie fehlbewerten. Habe ich aber eine falsche Identität, habe ich eine falsche Waage, dann wird all das, was ich abwäge, nicht stimmen. Und so ist der Glaube bezüglich der bedingungslosen Unsterblichkeit entstanden aus dem Bedürfnis nach Leben. Ja, wir alle brauchen Leben, aber jetzt sind wir ja Gott. Und wenn wir Gott sind, dann sind wir natürlich per se unsterblich, weil Gott kann nicht sterben. Er ist vom Grundsatz ewig. Und halte ich mich für einen Gott und habe das Bedürfnis nach Leben, dann muss daraus herauskommen, dass ich bedingungslos unsterblich bin. Ich möchte auch den Begriff ein bisschen der bedingungslosen Unsterblichkeit erklären, weil darum geht es ja letztendlich. Es geht bei dem Begriff des Höllenfeuers oder eines ewigen Höllenfeuers nicht um das ewige Höllenfeuer selbst, sondern es geht darum, gibt es ein ewiges Leben, ohne dass die Bedingungen für das ewige Leben erfüllt werden. Das heißt, hat Gott das Leben geschaffen, dass es bedingungslos ewig ist? Wenn man Gott ist, ja. Wenn man aber kein Gott ist, ist ewiges Leben nur möglich, wenn die Bedingungen zum ewigen Leben erfüllt sind. Deshalb ist es automatisch so, dass der, der die Bedingungen zum ewigen Leben nicht erfüllt, nicht ewig leben kann. So, es geht also nicht, ob die Bibel über ein ewiges Höllenfeuer spricht oder nicht. Weil, wenn man mit einer falschen Brille sich die Texte anschaut, könnte man sagen, das lässt doch die Andeutung zu, dass die Menschen und auch der Teufel und die Engel, die Dämonen, die abgefallen sind, für immer in der Hölle leiden werden. Kann das möglich sein? Deshalb ist es so wichtig, dass man weiß, womit man Dinge interpretiert und wie man zu Schlussfolgerungen kommt. Und meistens ist es ja so, aus der Erfahrung muss ich es sagen, dass wir Oberflächlichkeiten als wahr sehen und nicht sehen, was letztendlich die Wurzel des Problems ist. Das habe ich doch in der letzten Betrachtung erklärt. Wir streiten uns um Bibeltexte und nehmen das eine von hier und das andere von da und meinen, wir finden dadurch Widersprüche. Ja, wir erheben sogar einen Bibeltext über den anderen und sagen, ja, der, das hat Jesus gesagt und das hat Paulus gesagt und das hat David gesagt. Das ist nicht die Art und Weise, wie man mit Dingen umgeht. Weil ich muss tiefer an die Wurzel des Problems kommen, damit ich zur richtigen Erklärung kommen kann. Es geht also nicht, kann ich mit der Bibel beweisen, dass die Seele unsterblich ist oder sterblich ist? Es geht darum, ist so etwas möglich überhaupt? Gibt es das oder gibt es das nicht? Und welche sind denn die Voraussetzungen, dass es das überhaupt gibt? Deshalb hat Gott uns Dinge gegeben, die sich selbst erklären. Und diese Dinge helfen uns bei der Suche nach Antworten auf unsere Fragen. Die Gesetze der Natur haben mir geholfen zu verstehen, woher die Krankheit kommt. Dass ich das menschliche Wesen und seine Bedürfnisse begriffen habe, haben mir geholfen, dass ich erkenne und sage, aha, das ist das, was wirklich zählt. Würde ich jetzt aber das Gesetz nicht kennen und den Menschen nicht, dann wäre ich in einem wirklichen schlimmen Zustand, weil dann könnte ich nicht wissen, was ist für die Gesundheit wichtig. Ich habe mir vor einer Woche einen kurzen Film angesehen von einem unserer großen Männer, die viel predigen, und er hat angekündigt eine neue Gesundheitsserie. Und in dieser Ankündigung dieser Gesundheitsserie zählt er die Dinge auf und er sagt, wir brauchen Sonnenschein, wir brauchen Wasser, wir brauchen Vertrauen auf Gott, wir brauchen Bewegung, wir brauchen gute Nahrung, wir brauchen Luft. Und wir brauchen Liebe, ist nicht vorhanden. Die Essenz, das wichtigste Bedürfnis des Menschen, ist nicht drin in dieser Serie der Gesundheit. Wie soll sie denn dann irgendwann jemandem helfen? Wenn wir als große Lehrer dieser Welt nicht einmal wissen, was die Essenz des Lebens ausmacht, nämlich die Liebe. Wie sollen wir bestehen? Wie sollen wir Dinge erklären können? Die Gesetze der Natur, das menschliche Wesen zu erkennen mit seinen Bedürfnissen, dass die Liebe das erste Bedürfnis ist, es müsste in jeder Gesundheitsbotschaft zentral sein. Es ist nicht einmal bekannt, dass es notwendig ist. Und das frage ich mich, woher kommt denn diese Verblendung? Wie ist sie möglich? Weil die Dinge erklären sich ja selbst. Jeder Mensch müsste doch wissen, sein erstes Bedürfnis ist Liebe. Das, was ihm fehlt, wenn er krank ist, ist nicht das Wasser und nicht die Nahrung. Und nicht der Sonnenschein, sondern es ist die Essenz des Lebens, die Liebe, die man nur aus Gott holen kann. Die Existenz eines Gottes kommt in der Natur deutlich zum Vorschein. Ich muss niemandem beweisen, dass es Gott gibt, weil er beweist sich ja selbst. Es ist alles perfekt und intelligent gemacht. Vor allen Dingen Das Gesetz von Ursache und Wirkung beweist, dass es Gott geben muss, weil es muss eine Ursache geben für die Wirkung, die wir sind. Und doch das Wesen Gottes der Liebe kann man überall in der Natur anhand des Gesetzes sehen, weil nichts dient sich selbst, nichts macht etwas für sich selbst. So, anhand dieser Dinge kann man schon sehr viele Dinge sich selbst durch Ableitung klar machen. Weil wenn ich eine Ableitung auf das setze, was absolut ist, dann ist auch die Abgleichung oder das, wo ich zum Ergebnis komme, absolut. So hat mir Gott beigebracht, den Menschen und wie die Krankheit kommt. So kann ich aufgrund dieser selbsterklärenden Dinge das, was sich nicht selbst erklärt, durch Ableitung erfahren. Aber es gibt auch Dinge, die ich durch Ableitung nicht klären kann. Welche sind diese Dinge, die ich durch Ableitung nicht klären kann? Woher kommt denn das Böse? Gibt es für den Menschen eine Lösung, den Selbstzerstörungsprozess zu stoppen? Den finde ich in der Natur nicht. Ich sehe nur, dass es ist, wie es ist. Ich kann ableiten den Grund, weil ich ja das Gesetz habe und die Kenntnis über den Menschen. Aber habe ich eine Lösung in der Natur über den Selbstzerstörungsprozess, wie er zu stoppen ist? Gibt es eine ausgleichende Gerechtigkeit für das vorhandene Unrecht? Spätestens seit 2,5 Jahren, 3 Jahren wissen wir, dass es keine Gerechtigkeit gibt auf dieser Welt. Wir mögen vorher gedacht haben, es gäbe sie, aber nun ist hervorgekommen, es gibt keine Gerechtigkeit. Es wird ungerecht gerichtet. Und gibt es denn wirklich eine Gerechtigkeit? Wird es ein Gericht geben, das vorhandene Unrecht auch in dem Sinne bestraft, ihm die Konsequenz gibt? Wird es Gerechtigkeit geben? Weil wir alle haben einen Gerechtigkeitssinn. Aber wird es diese ausgleichende Gerechtigkeit für das vorhandene Unrecht geben? Und dann ist der Tod endgültig? Gibt es ewiges Leben? All diese Fragen können wir anhand der Ableitung nicht lösen. Deshalb hat uns Gott die Bibel gegeben. Sie ist das Buch, das uns die Antwort gibt auf die Dinge, die wir durch Ableitung nicht erfahren könnten. Deshalb brauchen wir dieses Wort. Aber wir haben ja gesehen, es bedarf der wahren Interpretation. So, die Bibel gibt die Antwort auf die Fragen und wir haben es ja durchgemacht, wie Gott alles geschaffen hat. Wir haben es angesehen in diesen Vorträgen. Aus was eine Seele besteht, nämlich aus Körper und Geist, haben es betrachtet und, denke ich, genug erwähnt. Was ein Geist ist und wie er funktioniert, auch das offenbart uns die Bibel und wir haben es uns angeschaut. Wie das Böse durch Selbstbetrug in Luzifer, Eva und Adam entstanden ist, auch das haben wir betrachtet und uns viel Gedanken darüber gemacht. Dass Gott eine Lösung für den Menschen hat, das haben wir auch in diesem Wort gefunden und haben es uns klar und deutlich gemacht. Und wie er diese Lösung ausführt in seinem Sohn, haben wir auch gesehen. Und sicherlich nicht bis ins letzte Detail, aber wir haben verstanden so viel, wie viel wir wissen müssen, damit wir in den Besitz dieser Lösung kommen können. Und wir haben jetzt noch in den letzten Stunden dieser Serie das Gericht, was die Folge sein wird für die, welche die Erlösung annehmen und die, welche sie ablehnen. Und das sind wir dabei noch zu studieren. So, schauen wir uns das noch einmal deutlich an. Die Bibel ist die Information Gottes über die Dinge, die wir nicht durch Ableitung uns erklären können. Wo es nicht ausreicht, die Natur und das Gesetz zu haben und das Wesen des Menschen. Aber sie gibt uns eine Information, die wir dann auch nicht entschlüsseln können, wenn wir den Menschen als solches, als Seele nicht verstehen, der aus Geist und Körper besteht. Weil die Bibel spricht von dem Menschen und vom Gesetz, von den Bedingungen, die es gibt zum Leben, zum ewigen Leben. Und wenn ich jetzt das Gesetz und den Menschen als Wesen nicht kenne, dann ist auch dieses Wort nicht wirklich hilfreich und erlösend. Und das ist das große Manko, weshalb große Lehrer in unserer Kirche nicht verstanden haben, dass die Liebe das erste Bedürfnis ist. Dass man alles erwähnt, dass man religiös ist und dennoch die Essenz des Wesens des Menschen vernachlässigt, nämlich sein Bedürfnis nach Liebe. Wir bräuchten dieses Wort nicht, wenn das Bedürfnis nach Liebe nicht da wäre. Und wir bräuchten dieses Wort nicht, wenn wir die Liebe aus uns selbst holen könnten, wenn wir sie aus der Natur holen könnten, dann bräuchten wir dieses Wort, das Gott uns gegeben hat, nicht. Aber wann hat denn jemand schon dieses Wort genommen und gesagt, na ja, es ist die Essenz der Gesundheit. Und ich meine jetzt nicht so wie ein anderer großer Arzt in unserer Gemeinde sagt, oh, alle Viren kommen von den unreinen Tieren und weil die unreinen Tiere gegessen werden, das ist die Grundlage, weshalb wir Pandemien haben. So die Fleischesser, die unreine Tiere essen, die sind das Problem der Gesellschaft. Deshalb sind wir so krank und man müsste doch jetzt diese Norm des Essens Gottes nach Möglichkeit wohl auch erzwingen in der Gesellschaft, weil warum muss ich leiden, der ich doch so unbeteiligt bin, ich esse das nicht das unreine Fleisch oder ich bin vegan und wegen dem Fleischesser, wegen dem Esser, der die Fledermaus isst, bin ich jetzt krank. Das ist, ich sage jetzt mal, nicht erklärbar mit menschlichen Worten und mit einem menschlichen Verstand. Das kommt nur zustande, weil wir das Gesetz und den Menschen nicht kennen. So die Bibel spricht vom Zustand des Menschen bei seiner Geburt, dass er eine Totgeburt ist. Die Bibel spricht davon, dass der Mensch sterben muss, weil dieser tote Zustand nicht wiederherstellbar ist. Er muss sterben und aus dem muss ein neues Leben entstehen, ein komplett neues Leben, ein neues Geschöpf, weil das Alte hier stirbt endgültig. Und dann muss jetzt durch den Glauben dieses neue Leben eingebaut werden in diesen Geist des Menschen, bis er zur Vollkommenheit gelangt, bis der Glaube gesiegt hat über den Irrtum. Und dann, wenn das Gericht kommt, dann wird der Mensch, der diesen Zustand erreicht hat, umgewandelt in die neue Kreatur, entweder bei der Auferstehung oder bei der Umwandlung, wenn er noch lebt. So, die Bibel spricht von all diesen Dingen. Sie spricht also von einer inneren Situation, von einem inneren Zustand des Menschen und von einer inneren Veränderung des Menschen. Weil im Inneren des Menschen liegt das Problem in seinem Geist, nicht in seinem Körper. Sein Körper zeigt das nur, weil in einem physischen Element kann doch kein Irrtum da sein. Und da wir den Menschen und das Gesetz Gottes nicht kennen, entsteht die Religion. Durch die Unkenntnis des menschlichen Wesens und des Gesetzes haben die religiösen Leiter aus der Bibel äußere Lehren gemacht. Wir halten als Wahrheit die Trennung von gewissen äußeren Dingen. Wir haben äußere Lehren. Das ist rein, das ist unrein. Wir haben äußere Verhaltensregeln, wir haben Übungen und Zeremonien. Und wir denken, das ist die Wahrheit. Wir denken, dass wenn ein Mensch an die Sterblichkeit der Seele glaubt, dass das Wahrheit ist. Er glaubt, dass wenn er glaubt, dass er einen Unterschied macht zwischen Sabbat und Sonntag, dass das Wahrheit ist. Er hat nicht verstanden, dass das eine äußere Sache ist, die, wenn er nicht versteht, dass er im Inneren verändert werden muss, ihm zu nichts hilft. Die Juden sind uns das beste Beispiel. Sie zeigen, ihre Geschichte zeigt uns in der Heiligen Schrift, sie haben Christus verworfen mit der Bibel in der Hand, mit der Tora in der Hand, weil sie es nicht verstanden haben, dass es um eine innere Änderung geht und nicht um eine äußere. Sie haben sich an Verhaltensregeln, sie haben sich an Äußerlichkeiten festgemacht. Sie haben Zeremonien durchgeführt und sie haben den Heiland ans Kreuz genagelt. Wieso? Hatten sie nicht die Wahrheit? Ist nicht Sabbat der richtige Tag und Sonntag der falsche? Natürlich. Ist es nicht so, dass die Seele sterblich ist und nicht unsterblich? Was hat es ihnen geholfen? Was hilft es uns, wenn wir äußerlich hier gute Doktrinen oder Lehren haben, die das Innere des Menschen gar nicht berühren, es vielleicht noch bestärken in seinem Irrtum, weil man denkt, ja, man ist ja jetzt in der Wahrheit. Man hat nicht verstanden, dass das Hantieren mit Bibeltexten nicht dazu gedacht wurde, um einen äußeren religiösen, ich sage jetzt mal, Zaun zu bilden. Wir haben uns 28 Glaubenspunkte gemacht, weil das ist die Wahrheit. Ist es sie wirklich? Schauen wir uns doch an. Hat es uns verändert? Wird der Mensch ein anderer, wenn er aufhört zu rauchen, zu trinken, wenn er nur noch reines Fleisch isst oder gar keins? Ist er dann besser? Hat er dann das Problem seines Herzens gelöst? Sicherlich nicht. Deshalb bleibt nur noch beim Endgericht die Inexistenz oder der Feuersee als Folge. Wir werden in der nächsten Stunde über die Verführungen dieser letzten Tage sprechen. Und da werden wir noch mehr eingehen auf diese Themen. Adam und Eva waren bedingt unsterblich geschaffen. Gott schafft den Adam und Adams Leben sollte ewiglich leben, weil das Bedürfnis nach Leben bedeutet nicht, dass irgendwann mal der Tod eintreten sollte. Der Tod ist das Gegenteil von Leben, so wie die Lüge das Gegenteil von Wahrheit ist und die Ungerechtigkeit das Gegenteil von Gerechtigkeit. So, wo ein Bedürfnis nach Leben ist, gibt es kein Bedürfnis nach Tod. So, Adams Leben war gemacht, dass es ewig leben sollte. Aber als Geschöpf war es an Bedingungen gebunden. Und Gott, der Herr, gab Bote Menschen und sprach, du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn welches Tages du davon isst, wirst du des Todes sterben. Aber dann kommt die Schlange und sagt, da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet mitnichten des Todes sterben. Sondern Gott weiß, dass welches Tages ihr davon esst, so werdet eure Augen aufgetan und werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und wir haben das angeschaut. Ich möchte es nur insoweit in diesen Kontext bringen, dass das Leben von Adam und Eva ewig sein sollte, aber gebunden an Bedingungen. Nämlich, dass sie an der Liebesquelle Gott festhalten. Aber dadurch, dass sie sich innerlich selbst getäuscht haben, haben sie Gott zum Lügner gemacht und haben sich an Satan und an Menschen gebunden und sich von Gott getrennt. Und damit trat der Tod ein, der endgültige Tod. Weil Gott hat gesagt, in welches Tages du davon isst, wirst du des Todes sterben. Da steht, welches Tages du davon isst. Gottes Wort kann nicht gebrochen werden. Deshalb sind alle Nachkommen Adams Totgeburten, weil Adams Leben ist endgültig gestorben. Adams Leben ist nicht mehr wiederherstellbar. Adams Leben ist tot. Deshalb hat Gott ihnen, als die ersten zwei Menschen geboren wurden, gezeigt, wie sie Opfer bringen sollen. Gezeigt, was zu tun ist, damit sie aus dem Tod herauskommen. Der Abel macht es und wird lebendig. Der Kain sieht es nicht ein und bleibt tot. So fassen wir zusammen. Der erste Adam, in ihm sind alle Menschen tot, weil alle Menschen kommen aus ihm. Und aus einem toten Leben kann nicht mehr herauskommen wie etwas Totes. Ist doch selbstverständlich. Geht nicht anders. Christus, der zweite Adam, er holt und schafft aus dem toten Leben, er tötet das alte Leben und schafft bei seiner Auferstehung ein neues Leben, den zweiten Adam. In dem auferstandenen Christus, und das ist jetzt wichtig zu verstehen, sind alle Bedingungen zur Unsterblichkeit erfüllt. Wieso? Weil eine Selbsttäuschung unmöglich ist. Das heißt, jeder, der das Leben Christi lebt und komplett umgewandelt wird in den zweiten Adam, der kann das Gesetz nicht mehr brechen. Weil er kann sich ja nicht mehr täuschen und kann somit sich von Gott nie mehr trennen. Deshalb kann Jesus sagen, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Weil in dem neuen Leben Christi die Bedingungen zum ewigen Leben erfüllt sind. Während in diesem Leben oder als Adam geschaffen wurde, die Bedingung nicht erfüllt war, zu hundertprozentig, weil wir haben ja gesehen, der Mensch hat sich selbst getäuscht. Aber jetzt hat Jesus aus diesem selbstgetäuschten Menschen, indem er das alte Leben komplett vernichtet hat und ans Kreuz genagelt, durch die Auferstehung einen komplett neuen Menschen gemacht aus den alten Materialien. In diesem neuen Menschen ist die Unsterblichkeit oder die Bedingung zur Unsterblichkeit erfüllt. In diesem nicht. So, deshalb setzt sich die Frage, wie kommt dieser vom ersten Adam, aus dem wir alle stammen, wie kommen wir in den zweiten Adam? Die erste Bedingung ist, dass wir sterben. Das heißt, ich muss verstehen, dieses Leben, in das ich hineingeboren wurde, muss endgültig weg. Das Kreuz spricht nicht von einem vorübergehenden Tod, sondern von einem endgültigen Tod. Und wenn ich dieses alte Leben, das sowieso tot ist, dem Tod weihe, weil es muss ja sterben. Paulus macht das so deutlich, wenn wir wissen, worum es geht, dann macht die Bibel völlig Sinn. Weil dann verstehen wir, wenn er sagt in Römer 6, Vers 7, denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde. Wie soll das sein? Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt vor der Sünde. Sind wir mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. So, es reicht nicht, dass ich sterbe, ich bin gerechtfertigt für die Sünde. Dieses Leben, in dem die Sünde herrscht, ist tot. Damit ist die Rechtsprechung erfüllt. Es ist tot. Aber jetzt glauben wir ja auch, dass wir mit ihm leben werden, weil er hat aus diesem toten Leben, nachdem er es getötet hat, aus den Materialien ein neues geschaffen. Und wissen, dass Christus von den Toten auferweckt hinfort nicht stirbt. Der Tod wird hinfort über ihn nicht herrschen. Denn dass er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben. Zu einem Mal. Dass er aber lebt, das lebt der Gott. So, das heißt, er hat die Sünde begraben. Er hat das menschliche Problem durch den Tod am Kreuz gelöst. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Aber hätte er jetzt nicht ein neues Leben geschaffen, dann wäre es zwar gerecht, aber wir wären dennoch nicht erlöst. Die Erlösung kommt durch die Neuschöpfung aus dem alten Material des Menschen. Aber es gibt keine Neuschöpfung, bis dass das andere nicht komplett getötet ist. Das ist das Kreuz. Und das haben die Christenheit nicht verstanden. dass etwas in uns endgültig sterben muss und wir ein neues Leben in unser Herz brauchen, aus dem wir leben. Bevor wir leben können, müssen wir endgültig sterben und durch den Glauben das neue Leben annehmen. Die Erbschaft des Todes haben wir durch das Gesetz. Die Erbschaft des Lebens haben wir nur durch den Glauben. Es ist ein Erbe, was uns hier der Heiland gibt. Er hat es geschaffen. Er ist der zweite Adam, aus dem jeder Erlöste kommen wird. So wie jeder Mensch, der geboren wird auf dieser Welt, aus dem ersten Adam geboren wird. So wie jeder Tod geboren wird aus Adam, so wird jeder aus Christus lebendig geboren und bleibt lebendig. Das ist ein Akt des Glaubens. Das ist der Erbe. Aber dieses Erbe kann man nicht durch Gesetz erreichen. Das hier ist per Gesetz das Erbgesetz. Dieses Erbe können wir nur durch den Glauben erreichen. Aber das erst dann, wenn wir verstanden haben, dass das hier endgültig weg muss. Es ist nicht reformierbar, es ist durch nichts wiederherstellbar, es muss endgültig weg. Also auch ihr haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Das heißt, es ist endgültig weg. Und lebet Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Da steht alles drin. So, der andere Alternative für die, die nicht am Kreuz sterben, ist der Feuersee. An diesen Feuersee wird alles hineinkommen, inklusive der Tod. So, das heißt, er ist endgültig. Er wird beschrieben in Offenbarung 20, ab Vers 13, und das Meer gab die Toten und die drinnen waren, und der Tod und die Hölle gab die Toten, die drinnen waren. Es geht hier um den ersten Tod, es geht um die Menschen, die in diesem Schlaf sind, und sie wurden gerichtet, ein jeglicher nach seinen Werken. Und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der andere Tod oder der zweite Tod. Und so jemand nicht ward davon geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Das heißt, das ist das Buch des Lebens. Jeder, der das Leben Jesu hat, wird ins Buch des Lebens geschrieben. Und wer dort nicht gefunden wird, der kommt in den Feuersee. Weil es muss ja Gericht gehalten werden. Für die Ungerechtigkeit, die jetzt und zu allen Zeiten in den letzten 6000 Jahren auf dieser Erde passiert sind, muss ein Gericht gehalten werden. Der Kain muss vor Gott stehen, dass er seinen Bruder Abel ermordet hat. Und er muss dafür die Konsequenz eines ewigen, das heißt eines nicht wiederkehrbaren Todes erfahren. Und so muss jeder, der Unrecht getan hat und nicht am Kreuz gestorben ist und das neue Leben Jesu angenommen hat, der kommt in den feurigen Pfuhl. Ist er endgültig? Ja, er ist endgültig. Ist er ewig im Sinne dessen, dass die dann ewig dort brennen? Nein, warum nicht? Weil diese Wesen dort, weil es sind nicht nur Menschen, es sind auch die Engel und Luzifer, diese Wesen dort müssten ja am Leben erhalten werden, künstlich. So wie Gott jetzt zur Zeit der Gnade uns am Leben erhält, künstlich. Wir sind totgeboren, wir leben dennoch, weil Gott uns die Möglichkeit geben will, jetzt den endgültigen Tod zu sterben und durch den Glauben das neue Leben anzunehmen. Aber jeder, der diese Chance nicht ergreift, während seines Lebens den zweiten Tod zu sterben. Das heißt, endgültig die Sünde zu begraben, diesen Irrtum in uns zu entfernen. Der muss, ohne Wenn und Aber, in den Feuersee. Weil Gott wird richten. Und der Feuersee bedeutet Ende. Paulus sagt, der letzte Feind, der überwunden ist, ist der Tod. In 1. Korinther 15, 26. Dabei bezieht er sich auf Offenbarung 20. Weil der Tod da hineingeworfen ist. Das ist dieser Schlaf, dieses alles, was damit zu tun hat, Krankheit, alles wird im feurigen Pfuhl für immer beendet. Für immer beendet. Deshalb sagt Jesus in Lukas 20, 18, ein besonderer Text. Er sagt so, wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Und er meinte im Kontext den Eckstein. Und dieser Eckstein ist niemand anders denn er. Was bedeutet auf diesen Stein fallen, der wird zerschellen? Nun, es kann nur das Kreuz sein. Und dann sagt er, auf wen aber er fällt, den wird er zermalmen. Was bedeutet das? Wie viel bleibt beim Zermalmen noch übrig? Es ist der Feuersee. Das Erste ist endgültig. Das Zerschellen ist endgültig. Wir sind gerechtfertigt von der Sünde, weil wir haben sie gekreuzigt. Wir haben die sündige Natur weggetan. Das ist ein endgültiger Tod, den wir in der Taufe sterben oder der durch die Taufe versinnbildet ist, besser gesagt. Und der Feuersee ist auch endgültig. Er kann nicht ewig sein, weil die Bedingungen für ein ewiges Leben im Feuersee nicht erfüllt werden können. Und wenn wir nur an das Feuer denken, wenn wir einen Menschen verbrennen, er hat ja auch einen Leib, dann ist es klar, dass im Feuer der Mensch nicht überleben kann. Man könnte sagen, ja, die Engel könnten überleben. Offensichtlich kann nichts diesem ewigen, diesem endgültigen Feuer des Feuersees entkommen. Es zerstört das Böse für immer. Sonst müsste Gott das Böse für immer erhalten. Was? Stellt euch das vor. Was wäre das? Und möchte hier nicht in Argumente reingehen, sondern einfach nur, warum müsste Gott, warum hätte Gott ein Interesse daran, das Böse zu erhalten, wenn es doch gerichtet ist? Es ist doch das Urteil, das gesprochen ist über das Böse. Es ist erledigt. Es ist weg. Es bleibt nichts mehr vom Bösen übrig. Das ist der Feuersee, der alles reinigen wird, was unrein ist. Christus ist der Stein. Er ist der neue Mensch. Und jeder, der diesen neuen Menschen durch den Glauben lebt, stirbt auf jeden Fall. Er muss so oder so endgültig sterben. Aber er stirbt hier während des Lebens durch den Glauben. Dann hat er diesen Tod schon hinter sich. Und deshalb kann er nicht mehr sterben. Weil er ist ihn ja schon gestorben. Er hat ihn entfernt. Und er lebt durch den neuen Menschen, durch den zweiten Adam, in dem es keinen Tod mehr gibt, weil die Erfüllungen, die Bedingungen für ein ewiges Leben in Christus alle erfüllt sind. Amen.